Es geht also heute Abend um die Geschichte der evangelischen Theologie von Martin Luther bis zur Gegenwart, knapp 500 Jahre, die wir so in einem Überblick anschauen wollen. Vor 4 Wochen, als wir das Thema römisch-katholische Lehre hatten, waren es 18 Jahrhunderte, die wir da angeschaut haben, heute Abend also nur 5. Und ich habe das dann auch so gemacht, dass ich einfach in 5 Gliederungspunkte unterteilt habe, jeweils ein Jahrhundert unter die Lupe genommen. Und ich muss schon gleich bei den Vorbemerkungen sagen, natürlich ist es unmöglich, innerhalb von einer Stunde alle Entwicklungen, alle Verästelungen und Differenzierungen eines so komplexen Themas darzubieten. Ich kann nur Schwerpunkte setzen, ich kann nur einige Schneisen schlagen, ich kann Linien verfolgen, Zusammenhänge zeigen, auch ganz besonders die Zusammenhänge von Theologie und Philosophie. Das ist ein Hauptdilemma, was ich sehe, dass solange es auf dieser Erde Theologie gibt, immer wieder die Philosophie hineingemischt wurde, schon bei den alten Griechen. Und auch in den letzten Jahrhunderten ist viel, viel Philosophie hineingeflossen in die Theologie. Und die andere Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist, dass, wie mal jemand gesagt hat, die Not des deutschen Volkes die Not seiner Theologen ist. Und die Not der deutschen Theologen ist die Not ihrer Ausbildung an den Universitäten. Das sind zwei ganz wichtige, zentnerschwere Sätze: die Not des Volkes, die Not der Theologen, die Not der Theologen, die Not ihrer Ausbildung an den Universitäten. Ich habe das mal in einem Bild so verglichen, dass eigentlich unser Land überzogen ist mit Kirchen und Einrichtungen, wie unser Boden auch überzogen ist mit Stromleitungen. Überall laufen die Überlandleitungen. Jeder Punkt in unserem Land kann mit Strom erreicht werden. Mit ein paar Verlängerungskabeln kriegt man überall irgendwo einen elektrischen Anschluss hin. Und so ist auch im Geistlichen gesehen, überall über unser ganzes Land zieht sich ein Netz von Kirchen und Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören, christliche Kreise, Gruppen. Aber die Frage ist, ob Strom in diesem Netz ist, ob da auch was fließt. Und der Strom kommt normalerweise aus den Kraftwerken. Und die Kraftwerke sollten die Universitäten sein, sprich die Ausbildungsstätten der Theologen. Wenn dort keine Kraft produziert wird, sprich wenn dort nicht wirkliches Geistesleben ist, sondern nur das, was man wissenschaftliche Theologie nennt, für die man einen gewissen Intelligenzquotienten braucht und noch ein bisschen Eifer, aber mehr nicht. Wenn dort keine Kraft produziert wird, dann hindern eigentlich nur die Drähte das ganze Land und verschandeln die Gegend, aber es fließt nichts mehr, es kommt nichts mehr an bei den Endverbrauchern. Und wie weit noch Strom produziert wird oder wie weit das ganze System hinderlich geworden ist, das überlasse ich eurer Beurteilung heute Abend. Wir wollen jetzt einfach mal zurückgehen in das 16. Jahrhundert, in die Zeit Martin Luthers und zunächst mal den Hintergrund sehen, den geistesgeschichtlichen Hintergrund dieser Zeit. Da herrschte natürlich der Humanismus der Renaissance vor. Ich erinnere an Michelangelo, der in dieser Zeit seine Kunstwerke schuf, seine unvergesslichen Gemälde und auch Statuen, zum Beispiel den David. Wer die Schäfer-Filme vor 2 Jahren gesehen hat, der kann sich erinnern an diese 15 Meter hohe Statue, die da von allen Seiten gezeigt wurde, der David. Und diese Statue hatte eine Botschaft, die Michelangelo da hineingelegt hat: Der Mensch ist groß. Er zeigt den schönen, den idealen Menschen, den starken. Es soll ja der David sein, aber Das, was er da eigentlich darstellt, ist der humanistische Mensch der Renaissance. Und in diesem geistesgeschichtlichen Klima bewegte sich damals Martin Luther. Der Humanismus der Renaissance verbreitete einfach die Botschaft, der Mensch ist gut, der Mensch ist groß, der Mensch kann alles schaffen, er ist das Maß aller Dinge. Und Luthers Partner, mit dem er sich da auch auseinandersetzte in diese Richtung, war Erasmus von Rotterdam, der stark humanistisch beeinflusst war. Der religiöse Hintergrund: Wir können wohl sagen, dass in dieser Zeit finsterster Katholizismus herrschte. Der Katholizismus hat auch verschiedene Phasen durchgemacht, wie wir ja schon hörten, aber da war wohl finsterster Katholizismus. Der Ablasshandel blühte. Ich erinnere an Tetzels berühmten Slogan: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Also es wurde gegen Geld Ablass versprochen, nicht nur für einen selbst, man konnte sich völlig freikaufen, auch noch die Verwandten bis ins x-te Glied freikaufen, und so machte die Kirche natürlich großen Gewinn mit dem angeblichen Seelenheil oder Unheil der Menschen. In dieser Zeit gab es schon Vorreformatoren, nicht erst Martin Luther hat da einiges bewegt, sondern da sind schon Weichen vorhergestellt worden, zum Beispiel durch den Engländer John Wycliffe, nachdem heute die Wycliffe-Bibelübersetzer benannt sind. Er hatte schon wesentliche Gedanken, die Martin Luther später auch hatte, in seiner Theologie. Er musste sie mit dem Leben bezahlen. Johannes Hus, der deutsche Vorreformator, wurde am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt, nachdem man ihm freies Geleit zugesichert hatte und dann ihn aber schmählich einfach da diesen Eid brach und dann hinrichtete. Und auch in Italien, der Dominikanermönch Savonarola, auch ein gewaltiger Bußprediger, der schon viele Gedanken der späteren Reformation in seiner Verkündigung hatte. Da bahnte sich also schon etwas an, da brach es hin und wieder auf, da brodelte es bereits, aber Gott hat es in seiner Weisheit gefallen, dann einen Mann in besonderer Weise zu gebrauchen. Und damit kommen wir zur Reformation. Martin Luther, der Augustinermönch, zunächst Jurastudent, abgeschlossenes Studium, dann durch ein besonderes Erlebnis trat er ins Kloster ein. Bei einem Gewitter war er überrascht worden auf freiem Feld und versprach, wenn er lebend davon kam, käme, einfach ins Kloster zu gehen. Das tat er, erhielt dort die Priesterweihe, wurde Doktor und Professor der Theologie in Wittenberg. Und dann im Jahr 1516, in dieser Zeit, war er sehr umgetrieben von der Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Der Mensch der Renaissance bewegte höchstens die Frage, wie kann ich mehr wissen über Gott? Wie erfahre ich noch mehr von Gott? Aber Luther hatte eine andere Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich unheiliger, sündiger Mensch vor einem heiligen, gerechten Gott bestehen? Und ihr wisst, dass er in der katholischen Tradition stehend zunächst den Weg der Werkgerechtigkeit gegangen ist, dass er sich selber kasteit hat, mit nacktem Boden auf dem kalten, mit nacktem Oberkörper auf dem kalten Zellenboden lag, sich dabei auch Gesundheitsschäden geholt hat. Als er in Rom war, im Jahr 1511, ist er alle Stufen hinauf zum Papst auf Knien gerutscht, auf jeder Stufe x Gebete gebetet. Das alles brachte ihm keinen Frieden. Und dann entdeckte er bei einer Vorlesung für den Römerbrief, bei Kapitel 1, Vers 16 und 17 hielt er sich auf, schlug er im Alten Testament eine Parallelstelle nach, im Psalm 71, und entdeckte, dass dort etwas steht: Herr, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und dann ging ihm Römer 1, Vers 16 auf, dass wir durch Glauben gerecht werden, dass es eine geschenkte Gerechtigkeit gibt, nicht nur die fordernde Gerechtigkeit Gottes, sondern eine geschenkte in Jesus Christus. Und er schreibt einmal selber, als ihm das aufging in der Turmstube in Wittenberg, da war es, als würde er durch die geöffneten Pforten ins Paradies hineingehen. Das war seine Wiedergeburt, das war die Stunde seiner Bekehrung, das war die Stunde, in der er versöhnt wurde mit Gott, den gnädigen Gott fand, Heilsgewissheit bekam, da öffneten sich ihm wirklich Augen und Türen und er bekam einen ganz neuen, tiefen Blick für die Botschaft der Bibel. Einige Zeit später ging das weiter nach außen. Im Oktober 1517 schlug er die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg und das wird wohl weithin als der Beginn der Reformation gesehen. Die Reformation breitete sich in Windeseile über halb Europa aus, und zwar mehr durch Luthers Lieder, die er dichtete, als wie durch seine Predigten, die er hielt. Er ist nicht viel rumgereist, er war meistens in Wittenberg, aber seine Lieder, die zogen durch die Lande. Zum Beispiel das Lied »Nun freut euch, liebe Christengemein«. Und er konnte einmal sagen, dass Gott durch seine Lieder Menschen bekehrt, während er gutes wittenbergisches Bier trank. So konnte er sich ausdrücken. Und das war wirklich so. Die Reformation breitete sich aus durch die herrlichen Lieder. Da ist noch ein freier Platz. Und dann übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche, später auch das Alte, die Lutherbibel entstand. Viele, viele Schriften hat er geschrieben. Die Weimarer Lutherausgabe umfasst, wie ich schon mal sagte, 150 Bände. 1529 kam es zum Bruch mit Zwingli. An der Abendmahlsfrage ging es auseinander. 1530 wurde das Augsburger Bekenntnis verfasst, wo Melanchthon federführend war. Diese sogenannte Confessio Augustana enthält viele gute Lehrsätze der Reformation, aber hier haben sich schon bereits erste Fehler eingeschlichen. Das tausendjährige Reich wird zum Beispiel abgelehnt oder auch die Taufe und das Abendmahl als heilbringende Sakramente gesehen. Und das in einem Nebengedanken, wenn heute evangelische Pfarrer angestellt werden, ordiniert werden, dann müssen sie unterschreiben, dass sie zu der Heiligen Schrift und zu den lutherischen Bekenntnisschriften stehen. Sie müssen also im Grunde unterschreiben, dass die Sakramente heilbringend sind und dass es kein tausendjähriges Reich gibt und all diese Dinge. Also schon die Confessio Augustana, dieser Augsburger Bekenntnisakt oder Bekenntnisschrift, weicht in manchen Punkten von der Bibel ab. Die Bibel allein ist die Wahrheit und auch die Reformatoren hatten nicht in allen Fragen Licht. Ich will das nicht weiter ausführen, dass Luther auch noch andere Fehler gemacht hat, dass er zum Beispiel in der Tauffrage oder auch in der Judenfrage ganz gewaltig geirrt hat. Er war Mensch wie wir. Wir verehren nicht Martin Luther. Wir brauchen weder nach Rom noch nach Wittenberg pilgern. Wir verehren allein Jesus Christus und folgen allein seinem Wort. Aber wir können lernen von Luther. Gott hat ihn gebraucht. Und ich glaube, keiner von uns wäre heute hier, wenn Martin Luther nicht gelebt hätte. Das müssen wir einfach sehen. Wir können uns nicht hier als einzelne Individuen sehen. Wir sind auch Glieder in einer Geschichtskette der Menschheit und auch irgendwo der Kirchengeschichte. 1555 kam es zum Augsburger Religionsfriede. Das heißt, die Evangelischen wurden staatlich anerkannt. Der jeweilige Landesfürst bestimmte die Religion. Cuius regio, eius religio. Also, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, auf gut Schwäbisch ausgedrückt, was der Landesfürst für eine Religion annahm, katholisch oder evangelisch, so mussten auch die Untertanen sich ausrichten. Dann hat sich die Reformation ja auch in der Schweiz weiter ausgebreitet. Da war Gottes Werkzeug einmal Huldrych Zwingli. Er hat vor allen Dingen in Zürich reformiert und Johannes Calvin. Ihn gebrauchte Gott in Genf. In Genf waren besondere Umstände. Man kann sagen, dass 13 Jahre lang dort in dieser Stadt eine Art Gottesstadt ausgerufen war. Es war zum Beispiel untersagt, bei der Predigt einzuschlafen. Da wurden Leute bestraft von der weltlichen Obrigkeit, wenn sie bei der Predigt erwischt wurden, dass sie schliefen. Und einer, der die Dreieinigkeit Gottes lästerte, wurde mit dem Tode bestraft. Das war in dieser Zeit in Genf. Das ist natürlich auch nicht im Sinne Christi gewesen, dass man hier in einer Stadt praktisch die Ordnungen der christlichen Gemeinde durchgesetzt hat mit behördlicher Gewalt. Aber das hat es damals in Genf gegeben, wäre heute undenkbar. Aber der Islam macht genau das, zum Beispiel im Iran, ist ein islamischer Gottesstaat, wo das Gesetz des Koran angewendet wird für jedermann. D. Die Täuferbewegung. Es hat während aller Jahrhunderte, von den ersten Christen angefangen, immer wieder Menschen gegeben, die allein der Bibel gefolgt sind, die auch außerhalb aller bekannten großen christlichen religiösen Gruppierungen ihren Weg gingen. Das hat es gegeben. Da gibt es ein Buch, das liegt da hinten auf dem Büchertisch, das heißt Die Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Das ist ein ganz wertvolles Buch, ich will es nachher noch zeigen. Das empfehle ich jedem zu lesen. Da können wir sehen, dass in den letzten 1900 Jahren Christentum immer Menschen den Weg außerhalb des Lagers gegangen sind, sprich außerhalb aller religiösen Systeme und nur der Bibel gefolgt sind und natürlich zusammenkamen mit ihresgleichen, aber meistens in der Verfolgung. Und solche Leute gab es auch während der Reformationszeit, Menschen, die auch die biblische Lehre von der Taufe ernst nahmen. 1525 zum Beispiel wurde eine Taufe durchgeführt, wohl die erste, die damals so öffentlich registriert wurde. Und dann kam es leider zu der Entwicklung, dass die lutherische Reformation sich ganz entschieden gegen die Glaubenstaufe stellte und diese Leute als Wiedertäufer bezeichnete. Und der Begriff Wiedertäufer, der ist emotional sehr belastet. Also ich bitte euch, den möglichst nicht zu gebrauchen. Denn damit meint man eben Leute, die erkannt hatten, dass die biblische Lehre von der Taufe eine Taufe ist durch Untertauchen, nachdem man zum Glauben gekommen ist. Nun waren aber diese Leute alle als Kinder besprengt in ihrer Tradition, aus der sie kamen. Und als sie das trotzdem praktizierten, Taufe durch Untertauchen als Erwachsene, Gläubige, da wurden sie Wiedertäufer genannt und oft in demselben Fluss ertränkt, in dem sie sich wenige Stunden vorher oder Tage vorher hatten taufen lassen. Das sind erschütternde Zeugnisse, die zum Beispiel in diesem Buch stehen, die Täuferbewegung. Wir haben auch einmal eine Dia-Serie gesehen an einem Abend. Das ist erschütternd zu wissen, dass von evangelischen Leuten, von der offiziellen evangelischen Kirche, Christen, die Jesus Christus liebten und sein Wort in allen Dingen ausführen wollten, ermordet wurden, getötet wurden, nur weil sie diesen Lehrpunkt der Taufe so sahen aus der Schrift. Und ich muss euch sagen, diese Blutschuld liegt bis zum heutigen Tage auf der evangelischen Kirche. Sie hat sich bis zum heutigen Tag nie gebeugt unter diese Schuld, dass sie tausende Menschen getötet hat, zu Märtyrern gemacht hat, nur weil sie ein anderes Taufverständnis hatten. Und meine Beobachtung ist, dass darum der Begriff Wiedertäufer auch so emotional belastet ist, wenn man mit jemandem spricht, zum Beispiel mit einem evangelischen Pfarrer. Man kann über alles reden, aber wehe, man kommt an die Taufe, dann werden die Leute in der Regel fuchsteufelswild auf einmal. Da sieht man, dass dieser Begriff sehr emotional belastet ist. Also ich kann euch da nur so bitten, verwendet diesen Begriff möglichst nicht. 1527 kam es zu den Schleitheimer Artikeln. Wenn man das hier nachliest, was diese Täufer damals aufgeschrieben haben, wie sie ihre Feinde geliebt haben, die, die sie töten wollten, ja, die sie wegen der Glaubenstaufe umbringen wollten, wie sie sie geliebt haben und keine Auflehnung dagegen, sondern wie sie still ihren Weg gingen, es ist sehr bewegend. Sie breiteten sich aus in der Schweiz, in Süddeutschland, Sachsen, Hessen, Böhmen, Mähren, Tirol und Holland. Zum Beispiel die Mennoniten, die auf Menno Simons zurückgingen. Und es gab allerdings in dieser Täuferbewegung leider auch traurige Verirrungen, nämlich in Münster im Jahr 1534-35. Dort gab es viele Schwärmer, die das tausendjährige Reich ausriefen in Münster und einen Mann zum König von Jerusalem einsetzten und lauter solche Verirrungen. Und das hat viel Schaden angerichtet. Und heute wird oft noch die ganze Täuferbewegung über diesen Kamm mit den Entgleisungen von Münster geschert. Da differenziert man einfach nicht. Von diesen Verehrungen dort distanzieren wir uns natürlich auch. Es gab leider viele Märtyrer, wie ich eben schon sagte. 1528 kam ein Edikt raus, Todesstrafe für Täufer. Und ich sage noch einmal, die Kirche hat sich da bis heute nicht entschuldigt. Dann kam es zur Gegenreformation, auf die Reformation hin. Ihr müsst euch vorstellen, dass ein Großteil Europas durch die Reformation im Handumdrehen evangelisch wurde. Österreich, unser Nachbarland, war zu 95% evangelisch und heute genau umgekehrt, zu 95% wieder zwangsrekatholisiert bei der Gegenreformation. Und das wurde hauptsächlich in die Wege geleitet durch dieses Konzil von Trient, das längste Konzil der Kirchengeschichte, aber sicher auch das schlimmste, das satanischste, denn hier wurden 135 Flüche gegen die junge evangelische Reformationslehre geschleudert. Ich erwähnte das auch an dem Abend über Katholizismus zum Beispiel. Verflucht ist, wer seines Heiles gewiss ist. Und dann begann Ignatius von Loyola und seine Jesuiten. Sie begannen, die Gläubigen mit Stumpf und Stiel auszurotten und zwangsrekatholisiert wurde wieder ein Großteil Europas. Das 17. Jahrhundert. So langsam aber sicher versickerte das durch die Reformation aufgebrochene Leben wieder und erstarrte. Orthodoxie heißt Rechtgläubigkeit, aber wir verstehen darunter eine Erstarrung des ursprünglichen geistlichen Lebens, das in der Reformation geschenkt wurde. Es erstarrte zur Rechtgläubigkeit. Das heißt, man hatte nur noch die Lehre, die reine Lehre, vermeintlich reine Lehre, aber nicht mehr das Leben dazu. Man unterteilt die Orthodoxie in Frühorthodoxie, da wirkte ein Professor Gerhard in Jena, in die Hochorthodoxie, mitten im Dreißigjährigen Krieg, Paul Gerhard, der Liederdichter, mitten in diesem dunklen, toten Zeitraum eine ganz, ganz helle Flamme, Paul Gerhard mit seinen herrlichen Liedern, die er in dieser Zeit geschenkt bekam. Spätorthodoxie, dann noch der Ausklang, Ende des 17. Jahrhunderts. Wir können so sagen, die theologische Richtung, die Frömmigkeit und Theologie wurde gleichgesetzt. Das ist die Orthodoxie. Da wurde Frömmigkeit und Theologie gleichgesetzt. Es kam zur Theologie der reinen Lehre. Ein dogmatisches System wurde auf der Grundlage der Bekenntnisschriften ausgebaut. Und man praktizierte Buchstabengerechtigkeit statt früherer Werkgerechtigkeit. Als man noch im Katholizismus war, praktizierte man Werkgerechtigkeit. Man wollte durch Werke vor Gott gerecht werden. Und jetzt driftete man ab in eine Buchstabengerechtigkeit. So steht es, so glauben wir es, aber es hatte kaum noch Auswirkungen ins Leben hinein. Beides ist nicht das, was uns die Heilige Schrift lehrt. In der Orthodoxie kam es auch zu starker Luther-Verehrung. Er wurde als der Prophet Gottes für alle Zeiten bezeichnet und so weiter. Es gibt auch heute noch Gebiete in Europa, wo Luther ganz stark verehrt wird, wo es fast der Lästerung gegen den Heiligen Geist gleichkommt, wenn man eine Kritik an Luther sagt. Das ist natürlich auch nicht in seinem Sinn. Darüber würde er sich jetzt gewiss nicht freuen. Die Orthodoxie hatte dann verschiedene Auswirkungen, eine positive Auswirkung. Wir sehen in der Geschichte immer wieder so eine Pendelbewegung. Hier schwenkte das Pendel ganz nach links rüber in Erstarrung, in Orthodoxie. Und dann kam das Pendel wieder rüber auf die andere Seite, in die Mitte oder vielleicht sogar nach rechts im Pietismus. Eine positive Auswirkung der Orthodoxie, aber auch eine negative, die geistesgeschichtliche Epoche der Aufklärung. Und damit kommen wir in das 18. Jahrhundert. Zuerst ein paar Gedanken zum Pietismus. Wenn wir es definieren wollen, könnten wir das Wort am besten wiedergeben mit Herzensfrömmigkeit. Vorhin hatten wir nur tote Lehre im Kopf, Buchstaben, Dogma, System, so ist es. Und jetzt ein anderer Akzent, ein anderer Pendelschlag, Herzensfrömmigkeit. Aber von den Gegnern des Pietismus wurde diese Art Frömmigkeit spöttisch Frömmlertum genannt. Pietisten war ursprünglich ein Spottname. Die Frömmler. Man setzt den Beginn des Pietismus an im Jahr 1675 durch Philipp Jakob Spener. Er schrieb ein Büchlein Pia Desideria, fromme Wünsche auf Deutsch. Und in diesem Buch hat er einige ganz wichtige Gedanken entfaltet. Und deswegen nennt man diese Bewegung, die da begann, den Pietismus, Herzensfrömmigkeit oder eben Frömmler. Der Pietismus hat ganz verschiedene Prägungen entwickelt im Laufe der Zeit. Man spricht vom lutherischen Pietismus, eben durch diesen lutherischen Pfarrer Philipp Jakob Spener, der in Frankfurt und Berlin wirkte. Den reformierten Pietismus, der Hauptvertreter ist Gerhard Terstegen. Den hallischen Pietismus, August Hermann Franke. Der Herrnhuter Pietismus, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Und der württembergische Pietismus, Hauptvertreter Johann Albrecht Bengel. Gerade dieser letzte württembergische Pietismus ist sehr eng, sehr streng an die Kirche gebunden und angelehnt, sehr kirchenverbunden. Dann die andere Richtung, die aus der Orthodoxie entstand, nennen wir Rationalismus oder auch Liberalismus, aber bleiben wir bei dem Begriff Rationalismus, von Ratio, der Verstand, die Vernunft. Wegbereiter und Hauptvertreter waren deutsche und französische Philosophen, Leibniz zum Beispiel, mit den gleichnamigen Keksen nichts am Hut, Lessing mit seiner berühmten Schrift der Ringparabel und Voltaire, der Franzose, der radikalste, kirchenfeindlichste Vertreter der Aufklärung, schlimme Sätze gesagt. Aber wahrscheinlich hat er nie in seinem Leben einen echten Christen kennengelernt. Alles nur Namenschristen, die ihn umgaben, soweit man das nachprüfen kann. Und der deutsche Philosoph Immanuel Kant, er hat es ja klassisch definiert, was Aufklärung bedeutet. Hat also nichts mit sexueller Aufklärung zu tun, sondern Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sagte Kant. Und damit meinte er, selbstverschuldete Unmündigkeit, unter anderem auch, dass der Mensch des Mittelalters und der Antike so lange Zeit unter der Vorherrschaft der Kirche gelebt hatte. Die Kirche, eben hauptsächlich die römisch-katholische Kirche, aber dann auch später die neu entstandene evangelische, die bestimmte, was in der Gesellschaft und im Denken und so weiter erlaubt war und was nicht. Und die Aufklärung brachte eine ganz neue Freiheit der Gedanken, der Systeme, der Philosophie und auch im Blick auf die Religion wurden da vermeintliche Fesseln abgeschüttelt. Bald darauf entstand der Rationalismus in der Theologie. Es ist oft so, dass zuerst sich eine philosophische, eine rein geistesgeschichtliche Bewegung Bahn brach und nur mit ein paar Jahren Zeitverzug kam das dann auch in die Theologie. So ist es bis zum heutigen Tag, dass da meistens so Nachzügler dann auch in das Theologische reingehen. Also der Rationalismus in der Theologie entstand und es wurde einfach gesagt, die Vernunft ist der Maßstab auch für die Theologie. Eine übernatürliche Offenbarung wurde abgelehnt, sprich, dass die Bibel eben durch Inspiration von Gott aus der Ewigkeit geschenkt ist. Das wurde einfach abgelehnt. Die Bibel, ein Buch, wie jedes andere. Fromme Gedanken, religiöse Erfahrungen drin, Beispielhaftes natürlich, besonders im Menschen Jesus von Nazareth, aber keinerlei göttliche Offenbarung in der Bibel. Der Glaube wurde zur Tugend umfunktioniert, Wunder wurden zu Mythen, die Theologie zur Religionswissenschaft. Das waren Auswirkungen des Einbrechens der Aufklärung in die Geistesgeschichte und dann in die Theologie. Ein Theologe, den man schwer einordnen kann, weder in das noch in das Jahrhundert, ich habe ihn hier einfach mal zwischengefügt, der in dieser Zeit lebte, war Friedrich Schleiermacher. Er war Professor in Berlin. Er definierte Religion als das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl. Ein bisschen was Richtiges hat er da erkannt. Hermann Betzel zum Beispiel konnte mal sagen, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten. Und das stimmt. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu betrachten, nämlich in einem Kindesverhältnis zum Vater zu stehen. Aber dieses Glück entdeckte Schleiermacher nicht. Er fand das mehr negativ, ein schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl von Gott. Er lehnte Sünde als Übertretung von Gottes Gesetz und Existenz und die Existenz des Teufels ab. Das Leiden, Sterben und Auferstehen Christi waren für ihn nicht wichtig, nur die Person Christi, hauptsächlich natürlich als Vorbild, dem man nachfolgen konnte. Und damit kommen wir ins 19. Jahrhundert. Und da geschahen nun ganz gewaltige Veränderungen. Die sogenannte historisch-kritische Theologie brach sich Bahn. Einer ihrer Gründerväter und Bahnbrecher war David Friedrich Strauss. 1808 bis 1874, ein Theologe in Tübingen. Er hatte folgenden Grundsatz: Das Geschehen in der Bibel muss in Übereinstimmung mit dem Geschehen in der Welt stehen, wenn es historisch echt sein soll. Das ist ein Satz, der sich auf den ersten Blick nicht schlecht anhört, aber wenn man den genau durchdenkt, genau reflektiert, merkt man, dass das ein ganz falscher Ansatz ist. Das Geschehen in der Bibel muss in Übereinstimmung mit dem Geschehen in der Welt stehen, wenn es historisch echt sein soll. Da wird einfach der Maßstab der weltlichen, historischen, profanen Geschichte genommen, und wenn dieser Maßstab, solange er hinreicht, ist okay, alles, was sich mit diesem Maßstab nicht messen lässt, das wird dann abgelehnt und rausgefiltert. Folge: Strauss merzt alle Wunderberichte der Bibel radikal aus. Er war einer der ersten, die so radikal zu Werke ging als Theologen. Atheisten hatte es schon früher gegeben, die die Bibel ablehnten und so weiter. Aber hier waren es Theologen, die anfingen, die Bibel so auszuhöhlen. Sein Dogma war einfach, oder sein Bekenntnis: Das Wunder ist das Merkmal des Ungeschichtlichen. Und die Aufgabe der Theologie sah er darin, Entmythologisierung zu betreiben. Mythos ist das Märchen, die Sage. Also er behauptete, die Bibel sei voller Mythen, voller Märchen, voller Legenden, Sagen. Und die Theologie müsse nun entmythologisieren. Ein Begriff, den dann viele Zeit später ein anderer Theologe namens Bultmann, mit dem wir heute Abend abschließen, wieder aufgegriffen hat. Da kommen wir dann gleich noch hin. Also das Neue Testament wurde entmythologisiert, und Strauss wollte vor allen Dingen unterscheiden zwischen dem dogmatischen Christus und dem historischen Jesus. Da wird es auseinandergepflückt. Der dogmatische Christus, das ist das, was man sich so wünscht, so diese Idealgestalt, an dem man gerne glauben möchte, der so ein bisschen hochstilisiert wurde, aufgebauscht wurde. Aber der historische Jesus, das war ein Mensch wie wir, dem wurde nur einiges angedichtet. So wird hier argumentiert. Strauss hat dann ein Buch geschrieben, Das Leben Jesu. Das ist ein sehr verhängnisvolles Buch. Das kam 1835 raus und hat eine sehr negative Auswirkung gehabt. Unter anderem hat es den Glauben in Anführungsstrichen von Friedrich Engels zerstört. Ich glaube nicht, dass ein echter biblischer Glaube zerstört werden kann durch so ein Buch, aber trotzdem, den Glauben, den damals Friedrich Engels hatte, der löste sich in Wohlgefallen auf, nachdem er dieses Buch von Strauss gelesen hatte. Ein anderer Theologe der historisch-kritischen Schule war Albrecht Ritschl. Ritschl lehrte, der Zorn Gottes sei keine Wirklichkeit, sondern ein radikales Missverständnis des Menschen. Christus befreite uns von diesem Missverständnis durch die Offenbarung der Liebe Gottes. Also diese Zweiteilung der Bibel: im Alten Testament der grausame Rachegott, der zornige, vor dem man Angst haben muss. Und im Neuen Testament, da ist der Gott der Liebe, da kommt Christus, der uns von dem alttestamentlichen Gottesbild befreit. Auch ein Grundzug, der sich heute in der modernen Theologie wiederfindet. Die Bultmann-Schüler haben das aufgegriffen. So wird die Bibel in zwei Teile zerlegt und übersehen, dass auch im Alten Testament der Gott der Bibel, der Gott der Liebe sichtbar wird und auch im Neuen Testament der Zorn Gottes ganz klar bezeugt wird und auch angekündigt wird über die, die sich der Botschaft Gottes nicht beugen. Biblische Kritik an Ritschel, wo vom Zorn Gottes nicht mit letztem Ernst gesprochen wird, wird schließlich auch von der Gnade nicht mehr mit letztem Ernst gesprochen und ist schließlich alles Reden von der Gnade nur noch eine Phrase. Da wird Gnade zur billigen Gnade, mit der man keine Katze hinter dem Ofen mehr hervorlocken kann. Blumhardt von Möttlingen sagte einmal vor 150 Jahren, die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Stellt euch mal so einen Satz vor, das hat er vor 140 Jahren gesagt. Was meint ihr, was der heute sagen würde? Die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Nicht, dass wir ins andere Extrem fallen wollen und nur Zorn Gottes predigen, das auch nicht, aber beides ausgewogen predigen, dann kriegt die Botschaft das richtige Gewicht und dann werden Menschen in die Umkehr geführt und in den echten biblischen Glauben. Sonst ist es wie, wenn man ein Kind nur mit Schokolade großziehen will. Das geht nicht, das wird krank und stirbt unter Umständen sogar. Zweitens, im 19. Jahrhundert brach sich eine andere Bewegung Bahn, die nennt man Biblizismus. Und wie das Wort schon sagt, geht es hier natürlich ganz stark um die Bibel, ist eine Sammelbezeichnung für bibelgebundene Theologie. Auch wieder als Antwort auf diesen Rationalismus, auf diese historisch-kritische, Kritiker nennen sie hysterisch-kritisch, aber das nur am Rande, das ist polemisch. Die historisch-kritische Theologie wurde auch wieder beantwortet durch einen anderen Pendelschlag, nämlich durch diese biblizistische Theologie. Hauptvertreter Johann Tobias Beck, Professor in Tübingen, Martin Kähler, Professor in Halle, Julius Schniewind, Professor in Halle und Greifswald und Adolf Schlatter, Professor ebenfalls in Tübingen. Das sind Leute, die Beachtenswertes gesagt und gelehrt haben, die selbst auch eine Frömmigkeit gelebt haben, die viele Studenten zum echten biblischen Heilsglauben führen durften als Professoren durch ihre Vorlesungen, die vielleicht auch manches gesagt haben, was wir so von der Bibel nicht sehen würden, aber trotzdem insgesamt gesehen an der Bibel festhielten, dass sie Offenbarung Gottes ist, Gottes Wort ist, nicht enthält und so weiter und somit einen weithin positiven Einfluss hatten, auch durch ihre Schriften. Ihre Wirkung, der Biblizismus brachte das Ansehen der Bibel als Offenbarung Gottes neu zum Bewusstsein. Er sah Altes und Neues Testament als Einheit an und wies Angriffe auf die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift im Großen und Ganzen ab. Und nun kommen wir in einem letzten Gedankengang zum 20. zu unserem Jahrhundert. Und bevor wir da beginnen, müssen wir einen Exkurs machen. Ich drehe aber nochmal die Kassette um. Das 20. Jahrhundert. Es gab einen dänischen Philosophen, der hieß Søren Kierkegaard. Er lebte 1813 bis 1855 und er ist eigentlich der Begründer der sogenannten dialektischen Theologie. Schon wieder so ein schwieriger Begriff. Mit Dialektik wird ja eine Sichtweise beschrieben, dass man mit zwei gegensätzlichen Aussagen eine Wahrheit beschreiben will. Dass man sie also nicht nur mit einer Sichtweise, sondern mit zwei gegensätzlichen Aussagen zusammen beschreibt. Da hat Hegel, der Philosoph Hegel, die Grundlage geliefert durch seine durch seinen Aufbau, dass immer eine These und eine Antithese wieder eine Synthese gibt und somit man These und Antithese zusammen sehen muss, um eine Wahrheit zu erhalten, eben als Ergebnis wieder die Synthese. Hegel war vorangegangen und dieses hegelische System hat das ganze Denken der Neuzeit ganz stark geprägt und das kannte auch Kierkegaard. Und er ist somit Wegbereiter geworden der dialektischen Theologie wie auch des Existenzialismus dieses Jahrhunderts. Sartre, Camus und im theologischen Bereich Barth Bultmann, die wir gleich noch kennenlernen. Und Kierkegaard lehrt drei Stadien in einem Menschenleben, in einer Existenz, nämlich das ästhetische Stadium des Genussmenschen. Das ist also ein Mensch, der zunächst mal ausschließlich für die sichtbaren, zeitlichen, schönen Dinge lebt. Nur fürs Irdische, Vordergründige, sich freut an ein Glas Bier und an irgendwelchen, an gutem Essen und so weiter. Und dann das ethische Stadium, wenn der Mensch zum Absoluten in die Wahl zwischen Gut und Böse tritt, wenn er also merkt, Moment mal, da gibt es eine Instanz, ein Absolutes und das stellt mich in Frage, das stellt mich in eine Verantwortung, ich muss wählen zwischen Gut und Böse. Das nennt Kierkegaard das ethische Stadium. Und er spricht vom religiösen Stadium, wenn der Mensch Reue über seine Sündhaftigkeit zeigt, über sein falsches Leben und angesichts der Forderungen Gottes den im Glauben gegenwärtigen Christus erfasst, dann vollzieht sich nach seiner Sicht die Synthese, sodass er in der Existenz lebt. Das ist ein bisschen schwer, das ist philosophisch, aber das war der Vorbau für die gleich jetzt folgende Theologie von Karl Barth. Denn unter dem Existenziellen verstand Kierkegaard vor allem die Synthese von Zeitlichem und Ewigem. Dass der ewige Gott und ich zeitlicher Mensch in Christus zusammenfinde. Christus ist die Synthese zwischen Gott auf der einen Seite und mir, sündige Menschen, auf der anderen. Und jetzt kommt wieder die Synthese, da steht in der Mitte Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. In ihm fällt Ewigkeit und Zeit zusammen, der heilige Gott und der unheilige Mensch. Wieder wurde das Hegelsche Prinzip hier angewendet und somit zur Existenz weitergeführt. Karl Barth, 1886 bis 1968, jetzt kommen wir fast in unsere Zeit hinein. Hier muss ich ein bisschen ausführlicher eingehen, weil ich möchte sagen, von den 25.000 evangelischen Theologen und Theologinnen, die wir heute in Deutschland haben, sind nach meiner Schätzung 20.000 ganz stark von Karl Barth geprägt. Also das wären immerhin 4/5. Ein Großteil unserer Theologen und Theologinnen sind von Karl Barth ganz entscheidend geprägt. Zum Glück nur ein kleinerer Teil von Bultmann, aber was da jetzt besser oder schlimmer ist, muss ich auch dahingestellt sein lassen. Zunächst ein Blick in Karl Barths Leben. Er ist als Schweizer in Basel geboren und in Bern aufgewachsen. Das ist nichts Schlimmes. Theologiestudium in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg. Er wird 1911 Pfarrer einer kleinen Landgemeinde in Safenwil, Kanton Aargau. 1919 schreibt er einen Römerbriefkommentar und der hat ihn international bekannt gemacht. Ab 1921 wird er gerufen als Professor nach Göttingen, später nach Münster und dann nach Bonn. Dann kam das Dritte Reich, Hitler kam an die Macht, 1933. Hitler propagierte mit Rosenberg und anderen das deutsche Christentum, die deutschen Christen. Und dann entstand der Kirchenkampf, der sogenannte, und Barth wurde der geistige Führer in diesem Kirchenkampf der bekennenden Kirche des Dritten Reiches. Und einer seiner ganz großen Verdienste war die sogenannte Barmer Erklärung von 1934, von der ich garantiert einen Großteil unterschreiben könnte, auch heute noch. Die Barmer Erklärung 1934 stammt maßgeblich aus der Feder von Karl Barth. 35 bis 68 musste er dann eben auswandern, zurück in seine Heimat, in die Schweiz, weil er unter den Nationalsozialisten nicht mehr lehren durfte. Sein Hauptwerk war die sogenannte kirchliche Dogmatik, in Fachkreisen nur KD genannt, die größte, umfangreichste Dogmatik der Kirchengeschichte, über 10.000 Seiten hochgestochene Theologie. Unwahrscheinlich, was dieser Mann da zusammengeschrieben hat. Noch andere Bücher, aber die kirchliche Dogmatik. Und jeder Theologe, der irgendwo auf der Welt Theologie studiert, muss in seinem Studium sich irgendwann mit der KD von Karl Barth beschäftigen. B. Jetzt zu seiner Theologie. Barths Theologie ist von drei Grundprinzipien geprägt, die den Charakter von Axiomen, von ganz festen, unumstößlichen Lehrsätzen annehmen. Erstens, der Mensch kann von sich aus nichts über Gott wissen. Stimmt. Hundertprozentig richtig. Alle wirkliche Theologie muss daher Offenbarungstheologie sein. Stimmt auch. Theologie kann nicht von sich vom Menschen aus, vom Verstand und Gefühl und all den Dingen etwas über Gott sagen, sondern sie muss Offenbarungstheologie sein. Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort. Bis dahin liegt Barth richtig. Dann sagt er, Religion geht nicht auf Offenbarung zurück. Alle Religionen dieser Welt. Also er verstand darunter nicht nur die Religionen, Islam, Buddhismus und so weiter, sondern jegliche Form von Religion geht nicht auf Offenbarung zurück, sondern ist wesenhaft Unglaube. Alles, was sich nicht aus der Bibel ableitet, das war bei ihm Religion und damit Unglaube. Damit hat er auch recht. Die Religionen haben keine göttliche Offenbarung. Gott hat sich nicht im Koran geoffenbart und nicht in den hinduistischen Veden und nicht in der buddhistischen Bhagavad Gita. Gott hat sich nur in der Bibel geoffenbart. Drittens, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes an die Menschen und die Bibel ist das Zeugnis dieser Offenbarung. Hört sich auch richtig an, aber das ist im Barthschen Sinne schon eine Verschiebung. Barth sagt nämlich, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern sie ist nur das Zeugnis des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist nach Barth nur Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch. Er ist das Wort Gottes. Aber die Bibel ist nur Beschreibung des Wortes Gottes. Das ist ein feiner Unterschied, aber ein gravierender. Im Römerbriefkommentar von 1919 entfaltet Barth folgende Sicht. Die Welt steht samt aller Anstrengungen des Menschen unter Gottes Gericht. Stimmt auch. Das Kreuz Jesu ist das Zeichen dieses Gerichtes. Ist auch richtig. Das Kreuz ist zunächst ein Nein Gottes zur Sünde und Verlorenheit des Menschen und all seinen Versuchen der Selbsterlösung. Da sieht er etwas Richtiges. Jeder Glaube, der in irgendeiner Weise Gestalt gewinnt, wird bei Barth sofort zur Religion und damit zur Eigenmächtigkeit und Sünde. Also wenn der Glaube sich irgendwie äußert, wenn er irgendwie subjektiv wird, persönlich, wenn man glaubt, wenn man etwas ergreift, wenn man etwas nimmt für sich, sobald der Glaube irgendwie im Menschen in Erscheinung tritt, ist es für ihn schon Religion und damit abzulehnen. Er geht so weit und sagt, Glaube ist nur noch ein Hohlraum, in den sich Gottes Treue ergießt. Und das ist nicht biblisch. Glaube ist nicht ein Hohlraum. Glaube ist ein Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Ist doch kein Hohlraum, Glaube. Aber so weit ist er gegangen, dass er sogar sagt, Glaube ist ein Hohlraum. Also da ist nicht mehr viel Platz, nicht mal für einen Millimeter eigenes, was aus dem Menschen kommt. Er lehnt das Subjektive, das Persönliche völlig ab und bleibt nur noch das Objektive übrig, was Gott tut. Er überbetont völlig das Objektive und verneint jegliche Subjektive des Menschen. Nicht das vertrauende Ergreifen dieser Treue Gottes ist der Glaube, sondern diese göttliche Treue selbst. Und das stimmt doch nicht. Die Bibel lehrt den Glauben als Vertrauen, als wahr, als Festhalten und Nehmen für mich Nehmen der biblischen Aussagen und der Person Jesu Christi selbst. Beim Durchdenken der alten Prädestinationslehre, also Vorherbestimmungslehre von Calvin, vollzieht Barth dann eine radikale Wende. Aus etwas bedrohlich Düsterem was diese Lehre bei Calvin war, wird bei ihm die Grundlage einer allgemeinen Heilsgewissheit. Wie geht das? Barth sagt, Gott erwählt Christus und wendet sich in Christus der Menschheit zu. Die Folge ist, außerhalb von Christus gibt es kein Heil und innerhalb von Christus gibt es kein Unheil mehr. Er sagt, Gott hat am Kreuz Christus und in ihm die ganze Menschheit verworfen, als er ihn sterben ließ am Kreuz, und dann Christus und in ihm die ganze Menschheit wieder erwählt, als er ihn auferweckte am dritten Tag. Und somit ist die ganze Welt jetzt in Christus. Und außerhalb von Christus, da gibt es kein Heil, aber innerhalb von Christus gibt es kein Unheil. Somit sind alle jetzt in Christus und damit faktisch gerettet, damit faktisch des Heiles teilhaftig, damit faktisch eine ganz theologisch verbrämte Allversöhnungslehre. Barth bringt je länger, je mehr das große Ja Gottes zum Ausdruck, dass Gott in Christus über seine Schöpfung und seine Menschen spricht. Barth weitet dieses Ja so allseitig aus, dass es außer diesem Ja nichts mehr anderes gibt. Das Heil ist in Christus erschienen und niemand kann, sei es durch Glauben oder durch Unglauben, etwas dazu oder davon tun. Faktisch steht Karl Barth auf dem Boden der Allversöhnung. Und es gibt auch bei Karl Barth kein Verlorengehen mehr. Ich habe euch eben gesagt, die kirchliche Dogmatik, 10.000 Seiten Theologie, ein zentrales neutestamentliches Wort ist auf 10.000 Seiten nicht ein einziges Mal zitiert. Nämlich 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Nie zitiert. Ist ein zentrales neutestamentliches Wort. Kommt nicht vor, gibt es nicht mehr bei Karl Barth. Verloren werden ist vorbei. Emil Brunner, ein Schüler Barth, sagt, bei Karl Barth schwimmen alle Menschen im seichten Wasser, niemand kann ertrinken. Ist alles geschehen, keiner ist ausgeschlossen. Und darum gibt es bei Barth auch keine Umkehr oder Bekehrung im Sinne des Neuen Testaments. Bekehrung ist für ihn Teilhabe an der in Christus schon vollzogenen Bekehrung. Wörtlich kann er sagen, wer dürfte dem, was seine oder eines anderen Menschen Bekehrung betrifft, im Ernst um einen anderen Termin wissen wollen, als um den Tag von Golgatha, an dem er die Wende und Veränderung der menschlichen Situation an unserer Stelle für uns alle vollzogen hat. Also er sagt, am Kreuz von Golgatha hat sich die ganze Welt bekehrt, da hat sich meine Bekehrung schon ereignet in Christus. Am Kreuz hat sich der Zorn Gottes ein für allemal entladen. Am Kreuz sind Gericht und Hölle für immer erledigt. So, und jetzt können wir ganz, ganz leicht die Barthianer erkennen. Sprich, die von Karl Barth her geprägten Theologen. Da werdet ihr in der Verkündigung kein Wort hören vom Zorn Gottes, kein Wort mehr von Gericht, kein Wort mehr von Hölle, kein Wort mehr von Verlorengehen, sei es bei einer Beerdigung, da kann der größte Sünder und Gottloseste beerdigt werden, da werdet ihr kein Wort davon hören, da wird einfach der Bruder oder die Schwester zur letzten Ruhestätte geleitet oder bei irgendeiner anderen Predigt, selbst wenn es im Predigttext das Wort von der Bekehrung steht, da werdet ihr das so in diesem Sinne nicht ausgelegt bekommen. Es gibt auch keine Evangelisation mehr. Ich habe einen Pfarrer in meiner ganz engen Verwandtschaft, der ist schon 30 Jahre im Pfarrdienst. Überall, wo er war, hat es nie Evangelisation gegeben in seiner Kirchengemeinde. Wozu Evangelisation? Wozu? Alle sind in Christus erwählt, haben sich bekehrt am Kreuz, der Zorn Gottes ist erledigt. Barthianer haben mit Evangelisation nichts mehr am Hut. Und auch Mission ist im Grunde nicht mehr nötig. Und wenn, dann draußen unter den Heiden oder so, dann hat Mission nur Informationscharakter. Das heißt, den Menschen muss gesagt werden, Wisst ihr nicht, dass ihr schon lange bekehrt seid am Kreuz von Golgatha? Jetzt lebt auch so. Ihr seid schon lange bekehrt. Ihr seid Christen. Karl Barth spricht von einer latenten Kirche und einer offenbaren Kirche. Die latente Kirche ist die verborgene Kirche. Da sind alle Menschen auf der Erde, auch alle Moslems und Hindus und alle, die wissen es noch nicht, dass sie schon am Kreuz bekehrt sind. Und die offenbare Kirche, da würden wir jetzt vielleicht dazugehören. Wir wissen, dass wir bekehrt sind. Also Mission hat lediglich nur noch einen Informationscharakter, aber nicht mehr die dringliche Botschaft an den Menschen zur Umkehr und zum gläubigen Erfassen dessen, was dort geschah. Dass das wirklich ein Menschenleben verändern kann. Ihr merkt, wie gefährlich diese Theologie ist. Die ist vielleicht unter Umständen gefährlicher als die von Bultmann, gerade auch für viele Christen. Bultmann, das wissen die meisten, das ist ein rotes Tuch. Aber Barth, ein Theologe, der alle paar Wochen irgendwann im Losungsbuch zu lesen ist mit einem Gebet oder Liedvers oder was da von ihm drin steht, ja, was kann bei Karl Barth falsch sein? Oder ein Mann, der sich im Dritten Reich im Kirchenkampf so bewährt hat, von dem die Barmer Erklärung stammt. Und dieser Mann hat so eine verhängnisvolle Theologie letztlich begründet. Ich habe hier ein Buch von Heinrich Jochums, ein Mann, der Karl Barth sehr genau kannte, persönlich kannte und studiert hat wie kaum ein anderer. Er hat sein Buch über Barth genannt, Die große Enttäuschung. Ich habe das meinem Schwager geschenkt, ich weiß nicht, ob er es gelesen hat bis zum heutigen Tag. Die große Enttäuschung, ja, das ist die Theologie von Karl Barth. Trotz manchem positiven Ansatz, den er ursprünglich hatte. Barths Schüler sind hauptsächlich Emil Brunner und auch Rudolf Bultmann ist ein Schüler von Karl Barth. Und es ist auch interessant zu wissen, dass sich Karl Barth zu seinen Lebzeiten nie einmal öffentlich ganz klar abgegrenzt hat von Rudolf Bultmann. Nie. Im Gegenteil, sie haben sogar in Verbindung gestanden und waren ja Zeitgenossen, haben ja viele Jahrzehnte zusammen gelebt und gelehrt. Damit kommen wir zu dem letzten Theologen, den wir länger anschauen wollen, nämlich Rudolf Bultmann. Das sind eben die zwei großen, in Anführungsstrichen, Theologen dieses Jahrhunderts. Die zwei verhängnisvollsten. Von Deutschland ist viel, viel Segen ausgegangen zur Zeit der Reformation und auch zur Zeit des Pietismus. Aber in diesem Jahrhundert von dem gleichen Land viel Fluch ausgegangen, theologischer Fluch, wieder exportiert in die ganze Welt. Wir sind ja Exportweltmeister, gell? Wir exportieren wirtschaftlich und auch im Geistesgeschichtlichen. Also Bultmann war Professor in Marburg, ein frommer Mann, der hat auf dem Harmonium Reichslieder gespielt, also solche, ja, Glaubenslieder, wie wir singen, und den Studenten verheerende Theologie gelehrt. Was hat Bultmann angerichtet? Er ist der Begründer der formengeschichtlichen Schule. Die geht davon aus, dass die Christenheit nicht zwischen den wirklichen Jesusworten und dem, was ihm in den Mund gelegt wurde, das nennt man dann Gemeindetheologie, unterschieden habe. Man muss da also unterscheiden, was Jesus angeblich wirklich gesagt hat und was ihm nur von seinen Schülern in den Mund gelegt wurde. Bibelkritik natürlich in höchster Form. Dann liegt es bei dem Menschen, bei dem Theologen, bei dem frommen Menschen zu entscheiden, was nun im Neuen Testament wirklich biblische Lehre ist, Gottes Offenbarung und was nicht. Also die berühmte Apfelsinenschalenmethode. Man muss die Bibel nehmen wie eine Apfelsine und die Schale entfernen, so lange bis ich das Essbare habe. Und die Schale muss ich entfernen. Bultmanns Entmythologisierungslehre, das ist ein Zungenbrecher, aber meint eben Lehre vom Filtern der Bibel, alles Übernatürliche muss rausgefiltert werden. Bultmanns Kernsatz lautete, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. In seiner Schrift Neues Testament und Mythos, Seite 18. Sein Kernsatz. Die Folge war natürlich, Bultmann filterte alles, was nicht mit dem menschlichen Verstand zu erklären war, aus der Bibel aus, beziehungsweise deutete es um. Zwei Beispiele dafür wie vielleicht schon mal erwähnt, Speisung der 5000, ein biblisches Wunder, was wir ja in mehreren Evangelien berichtet haben. Ja, da sagt Bultmann, wie kann man das erklären? Ganz einfach, Jesus Christus hat psychologische Kenntnisse angewandt, so legt das auch Drewermann aus, der ja die Bibel tiefenpsychologisch deutet. Er sagt, er hat einfach die Leute, die da waren, angesprochen, dass sie ihren Egoismus überwanden. Die hatten nämlich alle ihr Brot dabei, ihren Geiz, die hatten ihr Feschbein in der Tasche und wollten nicht teilen, wollten dem anderen nichts abgeben. Und er hat sie psychologisch mit einigen Kenntnissen überwunden und dann haben die geteilt und alles abgegeben und 5000 waren satt. So erklärt Bultmann das Wunder der 5000. Wie dann 12 Körbe noch übrig blieben, das erklärt er nicht, gell? Aber ihr seht ja, das ist so nicht biblische Lehre. Oder die Auferstehung Jesu. Er sagt, natürlich ist Jesus auferstanden, selbstverständlich. Im Glauben der Jünger. Im Glauben der Jünger. In ihrer Vorstellungswelt ist er auferstanden. Mit anderen Worten, sie konnten sich nicht abfinden damit, dass er tot war. Sie hatten ja alles auf eine Karte gesetzt und jetzt hatten sie verloren. Jesus war tot. Dann haben sie den Leichnam irgendwo vergraben und gesagt, er sei auferstanden. Und in der Verkündigung, in dem Kerygma, wie Bultmann das nennt, griechischer Ausdruck für Verkündigung, lebt er weiter, so wie Goethe heute in seinen Werken weiterlebt. Da, wo Goethe gelesen wird, lebt er weiter. Und da, wo von Jesus gesprochen wird, da lebt er weiter. Also in einem ideellen Sinn nur. Und das ist nicht die Lehre der Bibel. Die Bibel sagt, das Kreuz war leer und das Grab war leer. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Schüler Bultmanns sind Ernst Käsemann, der heute noch in Tübingen lehrt, im hohen Alter. Im Neuen Testament, einer seiner Sätze, Käsemann, im Neuen Testament sind Glaube und Aberglaube zugleich enthalten, sagt Käsemann. Der geht also noch weiter. Er spricht nicht nur von Mythen und Märchen, der sagt sogar Aberglaube sei im Neuen Testament. Oder Dorothee Sölle, die ja einen Lehrstuhl für evangelische Theologie in Hamburg hat, von evangelischer Theologie lebt und auch von evangelischer Kirchensteuer finanziert wird. Diese Frau lehrt, Gott ist tot. Sie spricht von der Theologie nach dem Tode Gottes. Hat ihre Wurzeln bei einem Bischof Robinson in England, der Ähnliches behauptet. Muss ich kurz was einfügen noch. Vielleicht kennen einige von euch Dankmar Fischer von der Heilsarmee in St. Pauli, Hamburg-St. Pauli. Dorothee Sölle hielt irgendwo einen Vortrag und Dankmar Fischer konnte es nicht lassen und ging dort in Heilsarmee-Uniform hin. Und das war natürlich für die Sölle ein rotes Tuch. Da sitzt ein Heilsarmee-Soldat. Und da hat sie vom Katheder aus gesagt, was will denn dieses Heilskamel hier? Und hat ihn so auflaufen lassen. Und dann stand Dankmar Fischer auf, der ist nicht ganz auf den Mund gefallen und sagte, ich bin froh, dass ich nicht bekennen muss, niedergefahren zur Sölle. Und dann sagte sie 1:1. Also gut, wir wollen auch nicht niederfahren zur Sölle. Gott ist tot, Theologie. Ich habe eine Predigt zu Hause von Dorothee Sölle. Wen es interessiert, kann er mal lesen, wie sie zum Beispiel den reichen Jüngling auslegt. Da stehen einem alle Haare zu Berge. Paul Deidenbeck würde sagen, da wachsen sie durch den Stahlhelm. Also, Gott ist das Wort für die Endlichkeit des Verstandes, sagt zum Beispiel ein Theologe namens Heinrich Buhr. Oder Sölle sagt selbst, Gott ist eine Chiffre für Mitmenschlichkeit. Es gibt keinen persönlichen Gott. Gott ist nur eine Chiffre für Mitmenschlichkeit oder erkennen könnt ihr das auch bei Bultmann Predigten, Gott geschieht. Da, wo Menschen sich lieb haben, wo sie sich vergeben, wo sie aufeinander zugehen, da geschieht Gott. Das ist Bultmann-Theologie. In Gestalt von Mitmenschlichkeit, hier Ausprägung Sölle. Wir kommen zum Schluss. Ich habe hier versucht, noch eine Schlussfolgerung zu formulieren. Der Bultmann-Schüler Heinz Zahnt, der schließt sein Buch Die Sache mit Gott auch so eine schnottrige Formulierung, die Sache mit Gott, mit dem Satz, Gott muss uns auch unsere Theologie vergeben, vielleicht nicht so sehr wie unsere Theologie. Und das wird wahrscheinlich der wahrste Satz sein, den er in diesem Buch geschrieben hat. Er muss nicht, aber da, wo auch ein Theologe umkehrt von diesen Verehrungen, da wird Gott sicher auch bereit sein, falsche Theologie zu vergeben. Auch ich habe in meinem Leben schon erkennen müssen, dass das eine oder andere nicht richtig war, was ich einmal für richtig erkannt hatte und auch weitergegeben hatte. Gott kann auch Theologie vergeben, das ist richtig. Und das ist tröstlich zu wissen. Wir haben heute manches Positive gehört, gesehen, aber auch viel Negatives. Und ich denke, dass ich so für uns alle sprechen darf oder für viele von uns, dass wir uns von einem großen Teil dieser sogenannten evangelischen Theologie von Luther bis zur Gegenwart laut und vernehmlich abgrenzen müssen. Manches können wir da durchaus unterstreichen, manches ist unser Bekenntnis, aber wir differenzieren das und von einem ganzen Teil müssen wir uns leider abgrenzen. Nicht hochmütig, nicht überheblich, sondern traurig und leidend und demütig, dass es nicht gelungen ist, das, was da in der Reformation aufbrach, weiterzuführen. Die Reformation ist bis zum heutigen Tag überhaupt nicht vollendet. Sie müsste in manchen Bereichen weitergeführt werden. Stattdessen wurde sie wieder verdunkelt, ging wieder zurück in alte Kanäle und so weiter. Aber stärker als unser Nein zu Strauß, Ritschel und Barth und wie sie alle heißen, ist unser Ja zu Jesus Christus und das Ja zur Botschaft der Heiligen Schrift. Das habe ich versucht, hier fett zum Ausdruck zu bringen. Stärker als alles Nein, als alles Abgrenzende, ist unser Vertrauen auf unseren Herrn, so wie er uns bezeugt ist im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift. Alles wird vergehen, auch die Werke der sogenannten großen Theologen, auch unsere Werke werden vergehen, aber die Bibel vergeht nicht. Und so wollen wir fleißig davon Gebrauch machen, unsere Theologie in Anführungsstrichen allein versuchen, aus der Bibel heraus zu sehen und zu lehren und zu leben. Ich weiß, wir haben alle mehr oder weniger Prägung mitbekommen durch unser Elternhaus, durch Bücher, die wir gelesen haben und vieles mehr, Veranstaltungen, die wir besucht haben. Aber ich denke, wenn wir uns an der Schrift orientieren, können wir immer mehr unterscheiden, was jetzt biblische Tradition ist und was menschliche. Und ich schließe mit dem Satz, der heute vor einer Woche und auch am Sonntag schon anklang, aus dem Hebräerbrief. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das gilt auch im Blick auf manche Theologie, die wir einfach von der Schrift her durchschaut haben. Aber wichtig ist, wie wir schon sagten, zu ihm hinausgehen. Nicht zu einer besseren Lehre oder zu einer vermeintlich besseren Gruppe oder zu irgendeinem Lehrer, sondern zu Christus mit der Bibel in der Hand, ihm nachfolgen.